free audio post-production by Alphonic.com.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Mythosführung, dem Podcast über Denkfallen und Halbwahrheiten. Mein Name ist Holger Zander und ich helfe und ich unterstütze Führungspersönlichkeiten und die, die es werden wollen, auf ihrem Weg zu einer wirkungsvollen Führungspersönlichkeit. Und das mache ich über mein Business Coaching und über meinen Leadership Kompass, über meine Online Academy Spirit of Excellence und über diesen Podcast. Ich kann mich noch erinnern, als ich so das erste Mal ins große Business gestartet bin, also so in meinen persönlichen Start in die große, weite Welt als kleines Dorfkind in die Medienstadt München im Jahr 2000, als ich bei ProSieben in München angefangen habe und hautnah miterleben durfte, was es bedeutet, tief im Wandel zu stecken, ohne ihn aktiv mitgestalten zu dürfen. Dass fremde Menschen, die ich gar nicht kannte, meinen persönlichen Werdegang bestimmten. Und bei mir war das so, der damalige Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Ralf Breuer, hatte in einem Interview mit Bloomberg TV im Februar 2002 gesagt, dass der Medienunternehmer Leo Kirch, unter anderem damaliger Eigentümer von ProSieben, keine Kredite mehr zu gewähren. Im April 2002 meldete der Medienmogul also Insolvenz an. Somit hat ein Interview in New York konkrete Auswirkungen auf meine Karriere und meinen Arbeitsplatz in München. Ich verlor nach vielen Veränderungsprozessen im Unternehmen meinen geliebten Job. Niemand stand mir zur Seite oder begleitete mich als junge Führungspersönlichkeit durch diesen Veränderungsprozess. Die Kommunikation mit den Mitarbeitern war erbärmlich. Über das Firmenintranet wurden wir mit spärlichen Informationen versorgt. Persönliche Gespräche verweigerte das Management. Die Veränderung brach innerhalb weniger Wochen über uns herein, sodass die Unternehmenslenker wie gelähmt sich ihrem Schicksal ergaben. Und das war der Auslöser für mich, um mich mit Veränderung und Führungskommunikation zu beschäftigen. Und meine Mission ist es, Entscheider und junge Talente zu einer wirksamen, widerstandsfähigen und selbstbewussten Persönlichkeit zu entwickeln, um die Geschwindigkeit der Veränderung aktiv mitzubestimmen, damit sie sie verstehen und gestalten können und sich nicht von ihr dominieren zu lassen, sondern wie sie ein positives Zukunftsbild kreieren und wie sie die Chancen im Wandel am besten für ihr Unternehmen oder für ihr Team nutzen können. Denn Neuanfänge bringen uns doch erst voran. Sie sind oft schmerzhaft, weil wir Veränderungen im Wandel erst einmal ablehnen. Weil Veränderungen zerstören Bekanntes und hebeln alte Routinen aus. Wir müssen unsere Gewohnheiten verändern und das mögen wir nicht. Vielleicht stehst du als Entscheider am Anfang eines langen Change-Prozesses, hast ein neues Team übernommen oder bereits erste Projekterfahrungen mit Veränderungen im Business gemacht. Dann hast du hier den richtigen Podcast eingeschaltet, denn ich zeige dir heute, welche Todsünden du als Entscheider im Change vermeiden solltest und welche neuen Strukturen und Verhaltensmuster du brauchst, um Menschen zu Verhaltensveränderungen zu bewegen. Ich höre ja immer wieder, und das hast du bestimmt auch schon mal gehört, früher, da hat ja man ja mehr Zeit für die Menschen, es gab kein Handy, ja, und wir haben uns doch alle viel mehr für irgendwie etwas nochmal gedanklich Zeit gelassen und das hinterfragt und ich sage Bullshit. Nee, das ist keineswegs, oder früher war es keineswegs alles besser, als ob früher alles ruhig und konstant gewesen wäre. Veränderung gab es immer, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Der Unterschied zu heute ist, Veränderungen passieren halt immer häufiger, verlaufen immer schneller und sind somit radikaler. Und das in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Das einzig Beständige ist der Wandel, sagt man ja. Ist mal wieder auch ein bisschen was Wahres dran. Und ich habe ein schönes Beispiel dafür, wie Wandel auch gut funktionieren kann. Am frühen Morgen des 3. September 1967 sind Schwedens Städte überfüllt wie bei einem Volksfest. Schwedens Medien kannten nur noch ein Thema, die Operation H. Das große H ist allgegenwärtig. Es findet sich auf Milchtüten, in Knäckebrotpackungen, Streichholzschachteln und sogar auf Unterhosen. H steht für Höger und das ist das Kennzeichen der mächtigsten Informationskampagne, die Schweden je überrollt hat. Gespannt erwartet das Land den Dagen H, den Tag der Högertreffe Kumlegningen. Eine der größten Veränderungen, die Schweden je umgesetzt hat. Wie angeordnet kommt der Verkehr, der Straßenverkehr am 3. September um 4.45 Uhr zu Berlin. Alle Autofahrer steuern den linken Fahrbahnrand an. Sie erwarten mit tausenden Fußgängern und Fahrradfahrern den historischen Augenblick. Um Punkt 5 Uhr ertönt ein Signal aus den Radios. Freudiger Jubel übertönt die Lautsprecher der Polizei. Vorsichtig tasten die Autofahrer sich durch das Gewühl auf die rechte Fahrspur und fahren hupend davon. Das befürchtete Chaos bleibt aus. Schweden ist im Rechtsverkehr angekommen. In den Tagen danach wachen mehr als 10.000 Polizisten und Soldaten sowie über 100.000 Schülerlotsen über das richtige Verhalten im Rechtsverkehr. Und das mit Erfolg. Nennenswerte Unfälle ereignen sich gar nicht. Das einzige schwedische Verkehrsmittel, das weiter links fahren darf, ist die Stockholmer U-Bahn. Umgerechnet 500 Millionen Mark hat der Spurwechsel gekostet. Unzählige Verkehrsschilder, Kreisverkehre und weiße Linien mussten quasi über Nacht den neuen Verhältnissen angepasst werden. Sogar die Blindenhunde wurden per Spezialtraining auf die neue Situation vorbereitet. Vielleicht der einzige Pechvogel der Staatsaktion war ein Bierkutscher, weil seiner seit Jahrzehnten links trabenden Stute die Umgewöhnung nicht mehr zuzumuten sei, verlangte er einen Zuschuss für den Kauf eines rechtsorientierten Pferdes aus Finnland. Doch daraus wurde nichts. Das Pferd habe gefälligst dem Kutscher zu gehorchen, lautet der abschlägige Bescheid. Veränderungen, die vor 50 Jahren umgesetzt wurden und heute noch Bestand haben. Ja, da kann man mal sehen, was da alles passiert. Nach einer tiefgreifenden Veränderung gab es halt eine längere Phase der Konsolidierung. Man nahm sich auch mehr Zeit, sich auf die neue Situation einzustellen und sich damit vertraut zu machen. Heute kommen die Entscheider, die Unternehmer und die Mitarbeiter ja gar nicht mehr zur Ruhe. Kaum ist ein Change richtig angelaufen, steht bereits die nächste Veränderung ins Haus. Und viele Unternehmer, Entscheider und Change Manager stehen heute vor dem gleichen Problem. Sie führen ihre Firma, ihr Team oder sich selbst in eine umfassende Transformation. Und sie scheitern aber am Umfeld, also am Widerstand der Mitarbeiter oder, und das ist auch ganz oft der Fall, an sich selbst. Und insbesondere bei der internen Unternehmensübergabe gibt es jeden Tag immer wieder die gleichen Konflikte, Streitigkeiten und Missverständnisse. Und das bei ca. 38.000 Firmenübergaben im Mittelstand jedes Jahr. Und aufgrund von schlechter Kommunikation und falschen Annahmen scheitern 3 von 4 Veränderungsprojekten. Und die meisten Unklarheiten stehen unverändert vor der Herausforderung, sich radikal zu wandeln, um auf den zunehmend schnellen und schwierigen Märkten zu überleben. Viele kennen das. Meine Frage lautet, können Sie es auch? Dynamik und Komplexität werden in Zukunft ja nicht geringer werden. Und deshalb habe ich mir gedacht, öffne ich heute mal meine Schatztruhe und stelle dir 7 Todsünden aus der Praxis vor, wie du garantiert einen Change-Projekt erfolgreich vor die Wand fahren kannst. Wenn ich nach Gründen dafür suche, warum Change-Projekte scheitern, habe ich immer wieder festgestellt, dass die meisten Fehler nicht zufällig passieren. Sie sind bereits im Konzept angelegt und ergeben sich psychologisch, also folgerichtig aus Denk- und Handlungsmustern. Im Change brauchen wir Mitarbeiter, die sich dadurch folgende Merkmale auszeichnen, und das wünscht sich ja jeder Unternehmer oder Abteilungsleiter, Teamleiter. Wir wünschen uns alle aufgeschlossene Mitarbeiter, die dem Neuen gegenüber lernfreudig und hochflexibel gegenübertreten. Nur was finden wir vor? Genau das Gegenteil. Menschen wollen in erster Linie bewahren. Und je älter sie werden, desto häufiger blicken sie ja zurück, wenn sie nach vorne fahren sollen. Sie wollen Klarheit, Ordnung und Sicherheit in einer Zeit voller Unsicherheiten und Veränderungen. Ja, wie haben das denn die Menschen früher gemacht? Wenn ein römischer Herrscher auf einem Feldzug seine eigenen Schiffe verbrennen ließ und dadurch den Fluchtweg abschnitt, wollte er auf diese Weise seine Tapferkeit und Entschlossenheit beweisen. Es gibt kein Zurück mehr, keine faulen Ausreden mehr, kein "Ich versuche das mal", kein Lippenbekenntnis, keine Durchhalteparolen oder ein zaghaftes "Morgen fange ich damit an". Eine echte Entscheidung aktiviert deine inneren Qualitäten, die sonst nicht aktiviert werden. Zögerlich im Change zu handeln bedeutet, ein altes System kontinuierlich zu verbessern. Das ist sicher unabdingbar, aber es geht um etwas ganz anderes. Ein neues Spiel nach neuen Regeln zu spielen. Bestehende Systeme lassen sich nicht unendlich perfektionieren, wenn überhaupt, dann nur zu einem hohen Preis. Das Problem ist nicht, Fehler zu machen, sondern etwas halbherzig zu verändern. Denn ich sage immer, lieber stolpern starten, als perfekt warten. Also sei entscheidungsfreudig und richte deine Aufmerksamkeit auf die positiven Möglichkeiten. Denn in deinen Entscheidungen liegt deine wahre Macht. Nutze diese Macht und frage dich immer wieder, was will ich verändern? Was will ich anpacken, um mich zu verbessern? Wo habe ich mich noch nicht wirklich entschieden? Und wo brauche ich kompromisslose Entschlossenheit? Und wenn du dir diese Fragen beantwortest, dann siehst du es, dann fühlst du es auf einmal, wie die Zukunft wie glasklares Wasser vor dir liegt. Deshalb gehen wir jetzt mal auf diese Todsünden ein, auf diese Dinge, die du unbedingt vermeiden musst, damit du nicht in trübem Wasser fischst. Die erste Todsünde ist, so einen Kaltstart hinzulegen. Der Change soll also ganz schnell gehen, sodass die Mitarbeiter so wenig wie möglich davon mitbekommen, quasi im Vorbeigehen. Die Vorbereitungen und Pläne hat der kleine Kreis von Eingeweihten wohl überlegt, schon in der Schublade, und knallt den betroffenen Mitarbeitern die vollendeten Tatsachen auf den Tisch. Bäm! Oh Wunder, das darf doch nicht sein. Die Belegschaft sieht keinen Sinn in derartigen Veränderungen. Angst und Abwehr kommen auf und der Widerstand im Team ist wie eine Wand aus Stahl und Beton. Ja, Halleluja. Gründe für dieses Vorgehen sind Zeitdruck durch einseitige Planung oder eine Orientierung am kurzfristigen Ergebnis als am langfristigen Erfolg. Der dritte Punkt für dieses Vorgehen ist das Bedürfnis nach Selbstdarstellung der Manager, denn sie haben diese Urangst, das Gesetz des Handelns aus der Hand zu geben. Und dieses Denken und dieses Vorgehen, das basiert auf der Unfähigkeit von vielen Managern, mit ihren Teams halt umzugehen, einzugehen und die eigenen Vorstellungen, die sie haben als Manager, in Dialogen und Diskussionen mit ihrem Team besprechen zu können. Die zweite Todsünde ist die Ignoranz. Wenn Entscheider Abwehr und Widerstand produzieren wollen, dann ignorieren sie ihre Mitarbeiter und reden nicht mit ihnen. Sie fragen sie nicht, wie sie den Wandel sehen und empfinden oder ob sie einen Lösungsansatz für einen erfolgreichen Umbruch schon in Gedanken haben oder in der Schublade liegen haben. Viele Entscheider, Unternehmer und Manager spielen den großen Helden und glauben als Einziger zu wissen, wo es im Wandel lang geht. Was passiert? Dein Team wird versuchen, den Wandel auf seine eigene Weise umzusetzen. Die Kollegen fühlen sich nämlich nicht wertgeschätzt, fühlen sich alleingelassen und werden es denen da oben schon zeigen. Also ignorierst du dein Team im Wandel, wirst du nie herausfinden, was es zurzeit empfindet. Sie hören nämlich in der Anfangsphase des Wandels jede Minute nur einen Radiosender. WIIFM. What's in it for me? Sie fragen sich, was kommt da wohl auf mich zu? Mit welchen Konsequenzen muss ich rechnen? Bin ich den Veränderungen noch gewachsen? Bin ich zu jung, zu klein, zu alt, zu groß? Ach, reicht mein Know-how noch aus? Und wer diese Gefühle und Gedanken ignoriert, der produziert Ärger, Enttäuschung und Energieverschleiß. Wer von Veränderung betroffen ist, der will doch rechtzeitig beteiligt werden. Der will wissen, woran er oder sie ist. Nur dadurch gelingt es, Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen. Change-Prozesse gelingen dann besonders gut, wenn Engagement belohnt wird, Verbesserungsvorschläge und Ideen der Mitarbeiter aufgegriffen werden, kleinste Erfolge gefeiert werden, Kritik als Beitrag zur Verbesserung gehört wird. Die Minimalform von Beteiligung ist echte und offensive Kommunikation. Die dritte Todsünde, die ich hier mit euch besprechen möchte, ist Schweigen. Dort, wo nicht geredet wird, dort entsteht Widerstand. Allerdings nehmen Vorgesetzte diese Tatsache immer wieder in Kauf, weil bei ihnen offene Kommunikation pure Angst verursacht. Sie haben Angst, dass ihre grundlegenden Absichten in Frage gestellt werden und dass alles zerredet wird. Diese Angst beruht auf Unsicherheit. Ein Konzept mit Hand und Fuß, das gewinnt doch Mitarbeiter. Sie schätzen eine Führung, die Ideen und Impulse setzt. Sie wollen natürlich Hintergründe, Ziele und die Konsequenzen des Wandels verstehen. Das schaffen Entscheider, indem sie klare und emotionale Botschaften entwickeln und diese schnell und unkompliziert vermitteln und keine Angst haben, auf Widerstand zu treffen. Am besten sind immer so drei Botschaften. So ein Dreiklang ist für unser Gehirn gut zu verarbeiten und zu merken. Ich bin jetzt nun kein Donald Trump-Anhänger, ganz im Gegenteil. Doch seine Kommunikationsstrategie im ersten Mal, als er Präsident geworden ist, gegen Hillary Clinton, das war schon was. Also er hatte drei klare Botschaften. Obamacare wird abgeschafft. Ich baue eine Mauer und hole unsere Soldaten zurück mit dem Slogan America First. Wisst ihr noch den Slogan von Hillary Clinton? Hillary for America. Weiß keiner. Ist auch überhaupt gar nicht durchgedrungen. Also die Kunst der Kommunikation besteht darin, deine klaren Vorstellungen der Veränderung deinen Mitarbeitern, den Stakeholdern oder der Presse begreifbar zu machen. Sie müssen das Gefühl haben, mit allen ihren fünf Sinnen deine Kommunikation zu sehen, zu hören, zu schmecken, zu riechen und sie zu berühren. Entscheidend ist, Kommunikation greifbar zu machen. Schaffst du das nicht, sondern verzettelst dich in deiner Argumentation, dann produzierst du Fragezeichen in den Köpfen deines Umfeldes. Dann wird alles, was du sagst, gegen dich verwendet. Untersuchungen zeigen, professionelle Kommunikation, ja, wird von 88% der deutschen Führungskräfte als wichtig erachtet, aber nur in 30% der Fälle auch praktiziert. Und die vierte Todsünde sind Zahlen, Daten, Fakten. Fakten führen nicht zu Veränderung. Die Menschen werden schiere Zahlen und Argumente vergessen, aber sie werden sich immer daran erinnern, was du bei ihnen für ein Gefühl hinterlassen hast. Du musst deine Botschaften, deine Erzählungen immer wiederholen. Untersuchungen zeigen, dass der Einzelne eine Nachricht mindestens 10-mal hören muss, bevor er sie verarbeitet und verstanden hat. Und da viele Entscheider sicher im ZDF, in Zahlen, Daten, Fakten sind, vermitteln sie mit Diagrammen und Excel-Tabellen die Veränderung. Das ruft nur bei den wenigsten eine echte Emotion hervor. Visionen und Leitbilder, die sich in die Köpfe der Mitarbeiter festsetzen, erzeugst du nicht über Zahlen, Daten, Fakten, sondern über ein Storytelling, das ein stimmiges Zielbild der Veränderung schafft. Nur eine emotionale Trägerschaft ist die Basis für den gewünschten Erfolg. Und den erreichen wir nur über die Menschen, nicht über Zahlen. Und die erreichen wir nur über die Emotionen. Und 96% der Führungspersönlichkeiten sind sich ja einig, dass sie ein stimmiges Zielbild brauchen und dass das wichtig ist bei der Veränderung. Aber nur knapp die Hälfte schafft es tatsächlich. Dann kommen wir zur nächsten Todsünde im Veränderungsprozess, nämlich fehlende Ressourcen. Die beste Projektgruppe wird nur wenig ausrichten, wenn sie über keine oder nur unzureichende Mittel zur Umsetzung verfügt. Zu wenig Personal, Zeit, Budget, Know-how, Macht, Einfluss, IT-Ausstattung. Du als Leistungsträger bist bereits ja mit Aufträgen und Aufgaben überlastet. Na, sagst du, ach komm her. Ich pack das schon, ja, und nimmst noch ein Change auf deine Schultern. Na klar, das schaffst du. Du bist ja auch ein Leistungsträger. Doch auch deine Kraft ist begrenzt. Veränderungsprojekte einzuplanen bei einer regulären Überlastung, die wir alle tragen, von über 100%? Herzlichen Glückwunsch. Das Ergebnis für jedes Unternehmen ist ein hoher Krankenstand oder nur ein sarkastisches Achselzucken der Mitarbeitenden. Es wird ja immer wieder etwas vom Schreibtisch herunterfallen, klar, um den neuen Auftrag den gewünschten Rang zu geben. Aber es ist doch geschickter, offen und rechtzeitig über Ressourcen zu diskutieren, statt verdeckt und zu spät. Die nächste Todsünde, die du hast, ist dass du glaubst, in einem Veränderungsprozess eine feste Zielorientierung zu haben. Ein guter Change Manager überlegt sich im Vorfeld sein Ziel, das er erreichen und mit welchen Indikatoren er sein Ziel messen will. Ja, das ist wieder so ein Mythos. Na dann viel Spaß. Nach dem Motto, das haben wir ja immer schon so gemacht. Das passt auch heute noch. Es gibt nichts Schlimmeres für Veränderungen, wenn Entscheider die Erfolge und somit Ziele der Vergangenheit immer wieder in den Mittelpunkt rücken. Mit Zielen aus der Vergangenheit wirst du die Probleme der Zukunft nicht lösen können. In Zeiten des Wandels sind auch Ziele nicht mehr das, was sie mal waren. Es kommt zu häufig vor, dass während des Prozesses sich das Ziel selbst verändert. Und sei dir dieser Möglichkeit stets bewusst und sorge dafür, deine Ziele immer einer laufenden Prüfung zu unterziehen. Und ganz wichtig, sei mutig genug, dein Ziel entsprechend auch anzupassen. Denn Ziele sind eine Wette aufs eigene Leistungsvermögen. Und die siebte Todsünde, ja, schlechte Führung. Weniger Kontrolle, mehr Vertrauen, weniger Hierarchie, mehr Nähe, weniger Distanz. Ja, was denn jetzt? Was brauchst du im Change? Was du brauchst, ist ein kontrolliertes Vertrauen nach dem Motto, ich kontrolliere dich, damit ich dir vertrauen kann. Kontrolle als Hilfe zur Zielerreichung. Eine distanzierte Nähe als Führungstool ist im Change von entscheidender Bedeutung. Ich führe mit distanzierter Nähe, so nah, dass wir uns gegenseitig wärmen und so distanziert, dass wir uns nicht verletzen. Denn moderne Führung kannst du nicht wie ein Arbeitskittel an der Garderobe abgeben und bis morgen warten. Führung ist kein Job wie jeder andere und kein Job für jeden, kein 9-to-5. Moderne Führung ist eine Haltung, eine Einstellung, eine Lebensaufgabe, ein Lebensstil mit einem aufrechten Gang. Deine Haltung entscheidet über die Annahme deiner Rolle als Führungspersönlichkeit und als Change Manager. Und wer nicht die richtige Haltung zu seiner Rolle hat, der füllt diese unzureichend aus und wird keinen Erfolg haben. Wer nur das Fachwissen dazu hat, aber keine Leidenschaft und Lust verspürt, eine Führungsrolle zu übernehmen, also Führungskompetenzen besitzt, insbesondere im Wandel, der wird scheitern. Er wird immer Ausreden finden, warum etwas nicht funktioniert. Denn Fachwissen allein reicht nicht aus. Es braucht eine Führungskompetenz, den Willen und die Freude, andere Menschen zu entwickeln, sie ins Licht zu stellen, ihr Potenzial zu entdecken, sie zu fördern, sie zu hören. Und das ist es. Voraussetzung ist ein aufrechter Gang, eine Haltung, die den Gegenwind aushält und Widerstände mit Leichtigkeit aus dem Weg räumt. Eine Chance. Auch ein Wandel zu managen bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen und den vielen Widersachern im Unternehmen mit Haltung und Entschlossenheit entgegenzutreten. Ein Erfolgsfaktor im Wandel ist die persönliche Beteiligung der Mitarbeiter. Menschen akzeptieren Veränderung am ehesten, wenn sie diese selbst aktiv mit eigenen Händen mitgestaltet haben. Wir sprechen vom sogenannten IKEA-Effekt. Er besagt, dass Menschen für selbst hergestellte Produkte eine höhere Wertschätzung empfinden als für vergleichbar gekaufte. Auch aus diesem Grund ist die Beteiligung betroffener Mitarbeiter ein wesentlicher Einflussfaktor, wenn Veränderungsprozesse aufgesetzt und erfolgreich in die Praxis umgesetzt werden. Also, nehmt eure Kollegen mit auf den Weg, macht sie zu euren Botschaftern, zu Botschaftern des Wandels und dem Erfolg steht fast nichts mehr im Weg. Als Beziehungsmanager erläuterst du den Wandel genau mit Haltung, mit aufrechtem Gang, klar und deutlich, mit einer Sehnsucht. Dann besteht die Chance, einen großen Teil deines Teams zu Botschaftern und noch besser zu Fans deines Veränderungsprojektes zu machen. Veränderungen sind Fenster der Möglichkeiten. Und wer signalisiert, dass er aktiv Teil der Lösung und des Wandels sein will, wird gestärkter und zuversichtlicher durch den Change kommen als jemand, der sich nur passiv treiben lässt. Und dafür solltest du wissen, wie Mitarbeiter ticken. Mitarbeiter lassen sich insbesondere im Veränderungsprozess in drei Kategorien einteilen. Die Veränderer. Sie können den Wandel kaum abwarten und gehen vorne weg. Das sind deine Botschafter. Das sind deine Fans, die dich unterstützen und andere mitreißen können. So interne Leitwölfe. Denn nur wenn du den Leitwolf überzeugen kannst und er dir folgt, dann wird auch das Rudel folgen. Skeptiker, das ist der zweite Die zweite Kategorie. Der will überzeugt werden durch entsprechendes Training und persönliche Gespräche, also befähige ihn zum Wandel. Hör ihn an. Lass ihn reden und dann hast du die Möglichkeit, Fremdmengen zu finden und einen Skeptiker zu überzeugen. Und dann gibt es noch die Ablehnenden. Die Ablehnenden. Sie sind oft lange im Unternehmen, identifizieren sich stark mit der Firma, ja. Die verweigern den Wandel nicht aus Eitelkeiten oder Trotz, sondern weil sie das tägliche Geschäft bewahren wollen. Sicher sind unter ihnen auch die Komfortzonenbewohner und die Gewohnheitsverteidiger, also eine kleine Gruppe von Partisanen, die im Untergrund gegen dich arbeiten. Und sie brauchen lediglich noch mehr Orientierung und somit eine emotionale und intensive Kommunikation. Denn wenn du erst einmal die Herzen deiner Kollegen gewonnen hast, dann brauchst du dir um die Köpfe keine Sorgen mehr zu machen. Überzeuge sie mit deiner Mission. Erläutere alle Vorteile, was es für sie persönlich und für das Unternehmen bedeutet, sich deinem Feldzug, deinem Change, deinem Wandel anzuschließen. Doch achte auf deine Gedanken. Wenn dein Heute wie dein Gestern ist, dann wird dein Morgen wie dein Heute sein. Und wenn du nicht in einem Murmeltierloop gefangen sein willst, denn immer wieder denselben Tag zu erleben und dabei hoffst, andere Ergebnisse zu erzielen, dann wirst du scheitern. Wenn dein Morgen anders sein soll, dann musst du heute damit anfangen, etwas zu verändern. Viele Menschen glauben ja, Wissen ist Macht. Ich bin der Überzeugung, dass es einer der größten Glaubenssätze auf diesem Planeten ist. Was nützt dir das ganze theoretische Wissen, tolle Checklisten, wenn du nicht ins Handeln kommst, in die Umsetzung? Viele starten erst ihr Projekt, wenn sie glauben, dass es perfekt ist. Also nie. Dabei irren wir uns doch voran, insbesondere in Change-Projekten. Ich sage immer, lieber stolpern starten, als perfekt zögern. Erzeuge ein Momentum, komm ins Handeln, mach es einfach. Praxis ist die Mutter aller Fähigkeiten. Wie starten wir denn ein Change-Projekt? Das ist doch jetzt hier auch die Frage. Im Change-Management gibt es zwei Tools. Ja, ich sag mal zwei Wege, den Mitarbeitern die Veränderung schmackhaft zu machen. Das ist einmal das Prinzip Angst und einmal das Prinzip Hoffnung. Entscheidest du dich für die Angst, dann ist es deine Aufgabe, den Status quo so schlecht wie möglich zu beschreiben. Es ist bereits 15 Minuten nach 12. Du zeigst die schlimmsten Konsequenzen auf und malst ein desaströses Bild vom Zustand deines Teams, deiner Projekte, deiner Firma. Ohne Change, ohne Veränderung geht die Firma unter. Sie ist pleite und vom Markt verschwunden. Das wichtigste Tool Angst oder das Wichtigste beim Tool Angst ist es, die negativen Konsequenzen ausführlich bis ins letzte Detail zu beschreiben. Beschreibe hier viele Gründe, gebe viele Gründe an, lasse dein Team an den Hintergründen, den Entscheidungen teilhaben, als wenn sie mit am Tisch sitzen. Einfach nur die Entscheidung bekannt geben und zu hoffen, dass die Mitarbeiter die Kröte schlucken werden, ist naiv und wird auch nicht zum Erfolg führen. Akzeptanz für den Change ist ein Erfolgsrezept. Die Mitarbeiter wollen auch überzeugt werden. Bei Prinzip Hoffnung ist die Strategie spiegelverkehrt. Der Change ist nicht nur notwendig, sondern erstrebenswert. Der Status quo ist echt peinlich und im Vergleich zum Potenzial, das in jedem Mitarbeiter und in der Firma steckt, ja, hängen wir total hinterher. Nimm das Team aktiv mit, sodass es sich einbringen kann. Jeder mit seinen Stärken und seinen Ideen. Bedenke dabei, Hoffnung treibt uns in der Gegenwart an. Angst hält uns in Schach und verengt unser Denken. Also entscheide du, welchen Weg du gehen willst, um deine Veränderung umzusetzen. Denn Change Management kombiniert Managementkunst, Fachwissen und harte Arbeit. Vergleiche es mit der Tätigkeit eines Kochs. Wer nur das Fachwissen hat, also das Kochrezept, wird wohl etwas Essbares zustande bringen, aber nichts, das wirklich ein Genuss ist und sich abhebt. Wer nur die Kochkunst beherrscht, kann vielleicht einmalige Wunderwerte vollbringen. Eine Mannschaft motivieren, eine Version hervorbringen. Aber ja, kann er diese Veränderung auch dauerhaft verankern? Damit sie nachhaltig wirkt, ist es unerlässlich, sie auch das notwendige Wissen hart zu erarbeiten. Die Umsetzung, das Verhalten, wie wie passt es zusammen? Wie passt der Salat mit dem Fleisch zusammen? Wie passen die Gewürze zusammen? Das kann einige Zeit in Anspruch nehmen, denn man muss es halt ausprobieren. Und damit bin ich wieder am Anfang, was du im Change leben solltest, dich ständig zu verbessern und einen unbändigen Willen, auch gegen alle Widerstände ins Handeln zu kommen, sich an den Abgrund zu stellen und ins Unbekannte zu springen, um aufs nächste Level zu kommen. Und dafür müssen wir selbst wesentlich mutiger agieren, sowie mit mehr Freude und Selbstbewusstsein am und im Change haben. Leider ist oft die Angst vor dem Scheitern, die uns hemmt, ein Risiko einzugehen oder Geschwindigkeit aufzubauen. Und das ist der eigentliche Fehler, den du machen kannst. Viel Spaß bei der Umsetzung. Dein Holger Zander.
Free audio post-production by Alphonic.com.